Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast, der von der Zeitschrift Pink Privacy in Germany getragen wird. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, ganz allgemein, unseres Rechtsstaats im Besonderen. Und natürlich haben wir auch immer den Blick auf unsere Verfassung mit dabei. Unsere besonderen Themen bleiben und sind Datenschutz und Informationsfreiheit. Wir, das sind Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und am anderen Ende der Leitung Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico.
Hallo Stefan.
Grüß dich. Wir haben ja heute zwei Themen, die wir uns bei Querbeet kurz mal anschauen wollen. Das erste ist die sogenannte Wachstumsinitiative der Bundesregierung vom 5. Juli. Relativ frisch. Und dann schauen wir noch auf den aktuellen Aufsatz in der JZ. Aber wir fangen mal an mit der Wachstumsinitiative. Das ist das Papier, wenn ich es richtig einordne, mit dem sich die Ampelkoalition relativ viel Zeit gelassen hat, auch im Kontext der Haushaltsberatung hin und her das gewälzt hat und sich überlegt hat, wie gelingt es uns denn, eine neue Dynamik anzustiften im wirtschaftlichen Bereich. Und wenn man das Papier, das ja stolze 31 Seiten hat, durchforstet, dann stößt man unter Römisch 2 unter Überschrift unternehmerische Dynamik stärken auch auf den Punkt Anführungszeichen unnötige Bürokratie abbauen Anführungszeichen. Und wenn man dann liest, dann stellt man fest, was unnötige Bürokratie ist, lieber Nico, nämlich offensichtlich ist der Datenschutz unnötige Bürokratie, oder sehe ich das falsch?
Ja, das wird dort wohl so gesehen. Das ist ja auch nicht jetzt völlig überraschend, dass der Datenschutz auch bürokratische Wesenszüge hatte. Das wissen wir ja alle am allerbesten. Aber es ist schon jedenfalls für mich überraschend, dass das dort dann jetzt auftaucht als ein Vorhaben ohne Bezugnahme auf das ja auch immer noch nicht abgeschlossene Vorhaben der BDSG-Novelle, die ja, wo es ja doch deutliche Berührpunkte auch zu gibt. Ja. Das ist ja so formuliert, als ob denen, die es geschrieben haben, das gar nicht so richtig bewusst ist, dass das derzeit im Bundestag noch liegt.
Ja. Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Es ist tatsächlich so, wie du sagst, weil da Punkte aufgezählt werden, wo man sagt, naja, ihr habt doch die Novelle, warum packt ihr dort nicht die Themen rein? Ja, also da ist die Herkunft des Papiers wohl, sagen wir mal, parlamentsfern, vorsichtig. Und nochmal sozusagen die Einordnung der Datenschutzthematik unter der Überschrift unnötige Bürokratie stört mich schon. Nico, da wird gesagt, diese unnötige Bürokratie würde Unternehmen in ihrer unternehmerischen Leistungsfähigkeit und ihrer traditionellen hohen Innovationskraft bremsen, wo ich einfach nur mal reinrufen würde, naja, es geht ja jetzt weniger um Bürokratie, sondern es geht um Interessen, um gegenläufige Interessen, und einige dieser Interessen sind auch in unserer Verfassung verankert. Die unternehmerische Freiheit, das ist gewiss, und das mit dem Datenschutzgrundrecht haben inzwischen auch einige gehört. Klar, das kann man, diesen Ausgleich der widerstrebenden Interessen kann man schlanker oder bürokratielastiger machen. Aber wenn man sich das anschaut, habe ich doch immer den Eindruck, letztlich geht es darum, das rechtlich geschützte Interesse Datenschutz abzuwerten. Schauen wir da ein paar in Ziffer 13 des Papiers. Da heißt es Anwendung datenschutzrechtlicher Anforderungen reduzieren. Und da wird dann auf einmal von der Ampel, und zur Ampel gehören eben SPD, FDP und Grüne, die alle nicht als datenschutzfeindlich eingeordnet werden wollen, gehört es dann auf einmal dazu, dass der Datenschutz vereinheitlicht wird, und zwar so, wie es auf europäischer Ebene gespielt wird. Also es soll auf die Datenschutzgrundverordnung nichts draufgesattelt werden. Das ist auf einmal die Überschrift, die wir auch schon intensiv von jemandem kennen, der es mit dem Datenschutz traditionell nicht so hat, nämlich von der CDU. Da wird genau dieses Narrativ übernommen. Und das wundert mich dann doch.
Also konkret ist eigentlich, was zunächst mal das nationale Recht angeht, konkret ist eigentlich nur ein einziger Punkt. Konkret ist nur der Punkt, dass man die Schwelle für Bestellungs- und Datenschutzbeauftragten auf 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöhen möchte, von jetzt 20.
50?
Ja, 50 statt 20. Ich glaube nicht, dass das die Welt bewegt. Ganz ehrlich gesagt, ja. Oder so nicht.
Ja. Wir hatten ja schon zu Beginn der Legislaturperiode ein Aufstocken von 10 auf 20 und jetzt kommt von 20 auf 50. Möglicherweise wird die Innovationskraft dieser oder einer neuen Bundesregierung darin bestehen, dass man von 50 auf 100 geht. Neu ist das nicht der Ansatz, ja. Ob er überzeugend ist, da kann man drüber nachdenken. Mich hat gewundert, dass Sie zwei Themen aufbringen, die eigentlich gar nicht in der Macht des Bundes stehen oder schon längst hätten umgesetzt sein können. Zum einen wollen Sie mit den Ländern vereinbaren, dass die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden für bestimmte Branchen oder Themen oder Sektoren bei einem Land, / einer Landesaufsichtsbehörde konzentriert werden wird. Das ist eine Überlegung, die es in der Datenschutzkonferenz schon immer mal gab und auch das wird ja zum Teil schon umgesetzt mit den Leitungen der Arbeitskreise. Da ist eine gewisse Konzentration. Aber was hier vereinbart werden soll zwischen Bund und Ländern und dann sollen die Landesaufsichtsbehörden das irgendwie umsetzen, da weiß ich überhaupt nicht, wie das gehen soll. Und das andere, das hätten sie schon längst machen können, nämlich für die Verbindlichkeit der Beschlüsse der Datenschutzkonferenz zu sorgen. Da läuft ja gerade das von dir erwähnte Reformprojekt BDSG, Bundesdatenschutzgesetz. Aber da hat das Innenministerium sich ja darauf zurückgezogen, mal wirklich nur minimalste Veränderungen ins BDSG aufzunehmen. Die Verbindlichkeit von Beschlüssen oder auch Mehrheitsbeschlüsse hätte man ja reinschreiben können, haben sie aber nicht gemacht. Und jetzt kommen sie mit dem Thema und sagen, wäre doch toll, wenn wir es hätten. Das verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Das muss man wohl interpretieren, dass da die eine Hand, sprich das eine Ministerium, nicht so richtig weiß, was die andere Hand macht. Das sind ja Formulierungen, wenn man sie liest, riechen sie danach, dass sie aus dem Habeck-Ministerium stammen, nämlich aus dem Wirtschaftsministerium, eine gewisse Tendenz spürbar. Und man fragt sich, ob die überhaupt wissen, dass das Innenministerium ja dasselbe Thema gehabt hat, weil es im Koalitionsvertrag ja auch schon stand als Thema Vereinheitlichung und Stärkung der Datenschutzkonferenz. Und alles das, was da drin steht, das hat ja dann das Innenministerium gesagt, geht nicht. Ja, Mischverwaltung, nicht? Mit diesem Ausschlagsargument, was wir hier ja auch schon mehrfach diskutiert haben. Auch diskutiert haben wir schon, dass man natürlich, dass, wenn man das wollte, dass dort auch mehr an einem Strang gezogen wird, dass man einen Staatsvertrag machen könnte zwischen Bund und Ländern. Das klingt irgendwie so ein bisschen an in diesen beiden Punkten, aber auch nicht konkret. Ist aber eben auch nicht im Innenministerium, aus dem der BDSG-Novellenentwurf stammt, aufgegriffen worden. Also ich würde mal sagen, Papier ist geduldig. Das wird wohl auf Papier stehen, was dort stehen bleiben, was dort ist. Und das gilt erst recht dafür, was man dort schreibt, wofür sich noch die Bundesregierung auf europäischer Ebene einsetzen soll. Ist ja gar nicht so unvernünftig, dass man noch mal ein bisschen drängelt bei der Kommission, ich will jetzt keine Länder brandmarken, aber es gibt ein paar Länder, die als sichere Drittstaaten gelten, wo man sich fragt, also Australien hatte ich jetzt gerade wieder auf dem Tisch, die sind kein sicherer Drittstaat. Fragt man sich so ein bisschen, warum eigentlich nicht? Ja, warum soll eigentlich das, was für Korea gilt, auch nicht für einen befreundeten Staat wie Australien gelten? Ja, da solle sich die Europäische Kommission für einsetzen. Das wird sicherlich jetzt nicht die Welt bewegen und ist sicherlich auch völlig übertrieben, das unter die Überschrift Entbürokratisierung zu stellen, solche Forderungen. Und ansonsten ist da auch nur das Drängeln, dass man doch besser, dass die Aufsichtsbehörden besser zusammenarbeiten. Da will man sich auf europäischer Ebene einsetzen für, bei wem eigentlich? Die sind ja alle unabhängig. Und die Europäische Kommission kann jetzt auch nicht den Europäischen Datenschutzausschuss dazu verdonnern, irgendwas zu machen. Also das ist auch alles, das wird alles geduldiges Papier bleiben, aber bemerkenswert, dass das auf dieser Liste steht.
Ja, was mich insgesamt stört, neben der Überschrift Bürokratie, was ich für zu kurz gesprungen halte, ist, dass man die Zusammenhänge nicht sieht in der Ampelregierung. Auf der einen Seite wird das hohe Lied auf die Digitalisierung gesungen und es wird unter anderem gefordert, dass Deutschland führend sein muss oder werden muss oder bleiben muss, bei der Entwicklung von KI, speziell sollen KI-Rechenzentren gefördert und ausgebaut werden, dass es da naheliegend ist, beim Thema Digitalisierung und KI auch sich Gedanken zu machen über Datenschutzfragen, finde ich wirklich liegt auf der Hand. Aber die Bundesregierung scheint da keinen Zusammenhang zu erkennen. Ja, da geht es eher darum, Datenschutzthemen irgendwie geländegängiger zu machen. Aber das, finde ich, glaube ich, widerspricht auch der Tradition, die wir haben, eben Vor- und Nachteile der Digitalisierung in den Blick zu nehmen. Es spricht nichts dagegen, besser zu werden, digitaler zu werden, auch mehr Nutzen an KI und anderen Anwendungen zu finden, auch gerade in der öffentlichen Verwaltung. Aber das Thema jetzt zu entkoppeln von der Überlegung zum Datenschutz und Datenschutz als Bürokratie zu verstehen, das passt, glaube ich, nicht ins Bild. Also das hat mich befremdet, als ich dieses Papier las.
Kleiner Ausflug ins Verfassungsrecht, vielleicht an dieser Stelle, weil ich glaube, mehr gibt es darüber, über das Papier nicht zu sagen. Es gibt einen Aufsatz, der uns in die Finger gekommen ist, aus der Ausgabe 10 der JZ von Judith Fröse, Professorin in Konstanz und mir durchaus in anderen Zusammenhängen auch schon mal als eine Autorin und Professorin über den Weg gelaufen, deren Aufsätze man durchaus lesen kann und soll und manchmal auch sollte. Sie schreibt, in der JZ äußert sie sich zum, ja, mit Fragezeichen versehen, Verfassungspatriotismus als Bürgerpflicht. Wir haben ja so eine gewisse Renaissance der Verfassungstreue, Stefan. Das, wenn ich mich so an meine Jugend erinnere, da war Verfassungstreue, da dachte man an Berufsverbote, radikalen Erlasse und so das Einfordern, vor allen Dingen gegenüber dem politisch linken Spektrum, dass man sich doch zur Verfassung bekennen müsse, um ja etwa im Staatsdienst auch etwas zu werden. Das ist Vergangenheit und wir haben so ein bisschen eine Renaissance. Diesmal geht es eher gegen die andere Seite des politischen Spektrums, ja, gegen das Rechte. Verfassungspatriotismus war eigentlich so ein Versuch, sozusagen den Patriotismus wiederzubeleben, ohne sich wieder so in fragwürdige geschichtliche Zusammenhänge aus vordemokratischer Zeit zu begeben. Und jetzt haben wir hier auf einmal thematisiert, ob wir Bürger nicht zumindest in gewissem Maße zum Verfassungspatriotismus verpflichtet seien. Hast du den Aufsatz verstanden?
Es gibt zwei, drei Ansatzpunkte, die von Frau Fröse auch genannt werden, wo man auf diesen Gedanken kommen kann, dass die Verfassung auf einmal in einen anderen Kontext gestellt wird, nicht mehr als der Urtext, der uns Bürgerinnen und Bürgern Rechte zuordnet und den Staat beschränkt in seinen Möglichkeiten, sondern umgekehrt jetzt auf einmal Bürgerpflichten nach vorne spült. Und zwar nicht nur dort, wo man es erwarten würde, also zum Beispiel, wenn es darum geht, dass die Beamtinnen und Beamten verfassungstreu sein müssen, dass sie sich aktiv für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzen müssen. Das ist ja deswegen völlig in Ordnung und auch gut und auch gerade heute besonders wichtig, weil sie eben auf der Seite des Staates stehen und als Organe des Staates unterwegs sind. Nein, es geht um die Fälle, wo entweder gesellschaftliche Gruppen oder auch Bürger letztlich auf die Verfassung eingeschworen werden sollen. Und da gibt es zwei Themen, die Frau Fröse anspricht, über die man nachdenken kann. Das eine ist das Thema Einbürgerung, also der Moment, wo ein ausländischer Mitbürger die deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt. Da wird von ihm ein Treuebekenntnis und eine Loyalitätserklärung erwartet auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und das ist auch ein Aspekt natürlich, wo man sozusagen den zukünftigen Staatsbürger am Schlafittchen hat oder sehr nah hat und ihm natürlich alles Mögliche mit ins Stammbuch schreiben kann. Unter anderem ist da jetzt inzwischen die Rede von einer besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft und ihre Folgen, auf die, zu denen sich der Einzelbürgernde verhalten soll. Nein, er soll sich sogar dazu bekennen. Er soll sich für den Schutz des jüdischen Lebens einsetzen und dem Verbot der Führung eines Angriffskriegs zustimmen. Da wird es natürlich interessant. Ganz überzeugend finde ich das Beispiel nicht. Nämlich ist es tatsächlich der Moment, wo jemand nicht nur sozusagen für sich persönlich eine Staatsangehörigkeit erwirbt, sondern tatsächlich dann auch dem Staat beitritt. Und da kann man möglicherweise solche nicht allgemeinen Bürgerpflichten, aber besondere Beitrittspflichten sozusagen.
Das finde ich gerade so widersprüchlich in dem Beitrag, weil sie sagt an einer Stelle, dass es ja keinen Einbürgerungsanspruch gibt, Und damit also auch sich natürlich die Frage der Bürgerpflichten ganz anders stellt. Da geht es ja gar nicht um Bürgerpflichten bei der Einbürgerung, sondern da geht es um Pflichten, um überhaupt Bürger zu werden, vor dem Hintergrund, dass es gar keinen Anspruch gibt. Das ist diesen Zusammenhang, der scheint mir doch eher schwierig zu sein. Kurze Bemerkung, wenn mir das immer auffällt, das sind wir so widersprüchlich mit diesen Bekenntnissen, nicht? Also so ganz Sinn, so ganz durchdacht erscheint mir das nicht, wenn wir Bürger, die aus ganz anderen Kulturkreisen kommen, den deutschen Pass geben. Ja, ich will gar nicht irgendwie kritisieren oder so. Aber dann andererseits von denen erwarten, dass sie sozusagen sich zu Dingen bekennen, die eigentlich aus unseren historischen Erfahrungen stammen. Also woher soll eigentlich jemand, der aus einem ganz fremden Land kommt, woher soll er eigentlich die Erfahrungen mitbringen, die ja nun auch, gerade wenn es um unsere NS-Vergangenheit geht, eine Rolle spielt. Also da ist für mich ein logischer Bruch irgendwie mal drin, dass man von denen erwartet, dass sie in dem Augenblick, wo sie den deutschen Pass bekommen, so sind wie wir, einschließlich all dem, was in unserer ganzen Vergangenheit und Familiengeschichte und so weiter und so fort steckt.
Es ist vielleicht so ein bisschen als Disclaimer gedacht. Der Staat Deutschland ist transparent, wenn Leute sich einbürgern lassen, sagt dem Motto, du sollst aber schon wissen, wir sind ein besonderes Völkchen mit einer besonderen historischen Verantwortung. Wir haben extrem Mist gebaut in der Vergangenheit und daraus erwachsen auch für die Gegenwart und Zukunft besondere Herausforderungen. Und wenn du jetzt dabei bist, dann trifft dich das auch irgendwie. Also man kann es versuchen irgendwie zu erklären, aber es wird zum Teil dann auch ein bisschen schräg. Bei manchen Formulierungen weiß man schon sozusagen, an wen gedacht wird, wer Schwierigkeiten haben soll, dann frohen Herzens diese Einbürgerung durchzuführen. Das ist zum Beispiel gerade im Moment, wo wir die Auseinandersetzung haben mit der Hamas, Israel, Gazastreifen, das ist zum Beispiel palästinensischen Bürgerinnen und Bürgern schwerfällt, für den Schutz jüdischen Lebens einzutreten, da wird es Konflikte geben. Oder wenn es um Verbot der Führung eines Angriffskriegs geht, da denken wir natürlich an die Situation Russland, die Ukraine überfallen haben. Das wird dann dem einen oder anderen russischen Staatsbürger möglicherweise als Hindernis erscheinen und soll es möglicherweise auch. Aber ich stimme dir zu, das Beispiel ist von Frau Fröse nicht optimal gewählt, weil das ja gerade an der Schwelle ist zum Bürgerwerden und letztlich eine Bedingung für die Einbürgerung und weniger eine allgemeine Bürgerpflicht. Das zweite Beispiel ist auch interessant, aber nicht so ganz überzeugend. Sie spricht davon einer gesteigerten Verfassungstreuepflicht, und zwar bei dem Thema der staatlichen Finanzierung parteinaher Stiftungen. Das ist ein extrem vermintes Gelände. Wir wissen, dass die Parteienfinanzierung in Deutschland sehr tief gestaffelt ist. Man sehr viel sich anschauen muss, wenn man das gesamte Feld der staatlichen Parteienfinanzierung sehen will. Wir wissen, dass die Parteien alle parteinahe Stiftungen gegründet haben, über die dann staatliche Gelder zu ihnen fließen. Und wir wissen, um es nochmal auf die Spitze zu treiben, dass auch die AfD versucht hat, so eine parteinahe Stiftung zu gründen. Das haben sie inzwischen auch gemacht. Und dann wollten sie eine ähnliche staatliche Finanzierung haben, was ihnen verweigert wurde. Und dazu gibt es dann eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass das so nicht geht, dass man also insbesondere das Ganze nicht ohne eine klare gesetzliche Grundlage machen kann mit der finanziellen Förderung parteinaher Stiftungen. Und dort wird jetzt tatsächlich gefordert, in einem entsprechenden Fördergesetz, dass die parteinahen Stiftungen aktiv eintreten sollen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und das Beispiel ist deswegen richtig, weil die Parteien ja der Gesellschaft zuzuordnen sind. Es hinkt deswegen, weil die Parteien natürlich gerade in ihrer Funktion auch auf den Staat ausgerichtet sind und da manches zerfließt oder ineinander übergeht zwischen Fraktionen zum Beispiel und Parteien, sodass das auch letztlich eine Regelung im staatlichen Umfeld ist, zumal es ja um staatliche Finanzierung geht. Deswegen sind beide Beispiele vielleicht nicht hundertprozentig überzeugend, Aber das Thema ist gut und ich fand, man konnte es mit Gewinn lesen, was die Frau Fröse sich dazu überlegt hat.
Dann kommen wir wieder in unser gewohntes Datenschutzrecht zurück, aber auch in einer ganz besonderen Variante. Ein BGH-Fall, der jetzt relativ frisch dann auch veröffentlicht ist, eine, ich glaube, über 40-seitigen Entscheidungsgründen und einem Sachverhalt, der aus dem Mietrecht stammt. Da hatte nämlich ein Vermieter vermutet, dass die Mieterin unberechtigterweise und verbotenerweise untervermietet. Und um die Mieterin zu überführen, war eine Privatdetektivin eingeschaltet worden, die hatte eine verdeckte über Kamera im Hausflur installiert und 4 Wochen lang dort die Kamera laufen lassen, um die Mieterin letztlich dann wohl durchaus auch nicht ganz ohne Erfolg zu überführen. Und dann kommt die Kündigungsklage, dann kommt die Räumungsklage. Und dann eine Wiederklage wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts auf Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Euro. In beiden Vorinstanzen waren Klage und Wiederklage erfolglos geblieben. Und jetzt kommt der BGH zunächst mal mit der Räumungsklage und dem Räumungsanspruch, der hier vermieterseits geltend gemacht wird. Und dann, eins ist ganz einfach, dass bei der Datenerhebung dort nicht ganz nach dem Buchstaben des Bundesdatenschutzgesetzes vorgegangen worden ist. Es liegt auf der Hand. Verstoß.
Dazu sagen muss, der Fall ist schon etwas älter. Musste sich halt durch die Instanzen hindurch entwickeln. Die Videoüberwachung war damals 2017 durchgeführt worden. Da galt also noch das Bundesdatenschutzgesetz. Noch nicht die Datenschutzgrundverordnung, deswegen wird auf der Basis geprüft, ob die Videoüberwachung, also 4-wöchige Überwachung des Personenverkehrs vor der Wohnung und auch mit Blick, wenn die Tür offen war, in die Wohnung rein, ob das eine Rechtsgrundlage hatte, ja oder nein. Und dann prüft der BGH ganz plausibel der damalige 6b, das war ja die Vorschrift für Videoüberwachung, den kann man schon vergessen als Rechtsgrundlage, weil es ja hier darum ging, nicht darum ging, öffentlich zugänglichen Raum zu überwachen, sondern das war öffentlich nicht zugänglicher Raum, zumindest wenn in die Wohnung reingefilmt wird, aber auch schon im Hausflur einer Wohnanlage, das ist grundsätzlich nicht öffentlich zugänglich. Also damit war es nichts. Und dann ging es um die Frage 28 BDSG. Das war ja damals sozusagen unsere Kernnorm, um eine Rechtsgrundlage für Datenverarbeitung zu schaffen. Und da nach der Vorschrift, die eine Interessenabwägung vorgesehen hat. Und da sagt der BGH, wie ich finde, ganz nachvollziehbar, na, das ist ja schon ein starkes Stück gewesen, was ihr da gemacht habt. Ihr habt lückenlos dokumentiert über 4 Wochen, wann, wie oft, in welcher Begleitung, in welcher Stimmung, mit welchem Gesichtsausdruck, in welcher Bekleidung die Betroffenen die Wohnung betreten haben oder verlassen haben. Und das Ganze habt ihr auch noch heimlich gemacht. Das heißt, die von der Videoüberwachung Betroffenen konnten sich überhaupt nicht darauf einrichten, auch keine Abwehrstrategien verfolgen. Entweder die ganze Zeit in der Wohnung bleiben oder eine Mütze aufsetzen oder sich anständig benehmen. Alles ging nicht, weil es heimlich war. Und letztlich sagt der BGH auch nachvollziehbar, es hätte jedenfalls mildere Mittel gegeben, für den Vermieter rauszubekommen, ob da illegal untervermietet wird, indem man zum Beispiel eine Scheinanmietung probiert hätte oder einfach mal die Nachbarn befragt, anstatt da heimlich 4 Wochen lang lückenlos draufzuhalten. Das scheint mir alles ganz nachvollziehbar.
Genau, das ist erstmal die Frage, ob das überhaupt die Bewertung der Installation des Betriebs der Kamera nach dem Datenschutzrecht. Und dann kommt die spannende Folgefrage, was denn das jetzt eigentlich für die Beweisverwertung bedeutet. Wir haben ja anders als in den USA nichts wie the fruit of the poisonous tree und was es da alles gibt, dass also Beweismittel oder Beweise, die rechtswidrig erhoben worden sind, dass die schon allein aus diesem Grund nicht verwertet werden dürfen. Im Gegenteil, das ist die ganz seltene Ausnahme. Also bei Folter etwa gibt es ein solches absolutes Beweisverwertungsverbot, aber ansonsten ist es letztlich ja immer eine Abwägung, die dann vorgenommen wird, wenn es um die Frage der Verwertung von rechtswidrigen Beweismitteln geht. Das ist aber alles eher erstmal deutsches Recht und womit sich dann der Bundesgerichtshof in großer Ausführlichkeit befasst, ist, ob denn das überhaupt jetzt, also die Frage der Verwertbarkeit und eines möglichen Verwertungsverbots, ob sich das überhaupt nach deutschem Recht noch richtet oder ob sich das wiederum auch nach der DSGVO richtet. Und dazu muss man wissen, dass es da eine EuGH-Entscheidung zu dieser Frage bereits gibt aus dem März 2023. Das war ein schwedischer Fall, wo es genau auch um die Frage ging, also ob im Zivilprozess, wenn im Zivilprozess dort die Dokumente vorgelegt werden oder das angeordnet wird, dass Dokumente vorgelegt werden, ob das dann der DSGVO unterliegt. Der EuGH hat das in dieser Entscheidung aus dem Jahre 2003, also März 2023, dann seinerzeit bejaht. Und der BGH macht sich dann nochmal einen ordentlichen Ritt durch die Begründung.
Ja, finde ich auch, du sagtest, die ist sehr lang, die Entscheidung, das stimmt natürlich, finde ich aber lesenswert und auch gut, sich damit nochmal gedanklich auseinanderzusetzen. Die Ausgangsnorm ist das deutsche Zivilprozessrecht, der 286 ZPO, und den muss man jetzt eben lesen vom Hintergrund der Datenschutzgrundverordnung. Erstmal da die Frage stellen, wieso jetzt auf einmal doch DSGVO? Wir hatten auch vorhin gesagt, die Videoüberwachung läuft nach BDSG. Naja, weil während des erstinstanzlichen Verfahrens die Datenschutzgrundverordnung wirksam geworden ist, Mai 2018, und dann war sie anwendbar, steht im 99 Absatz 2 DSGVO drin, also wirklich ein Feinschmeckerkiste für Juristen. Und dann sagt der BGH, glaube ich, ganz folgend, dem EuGH folgend, ja, der 286 ZPO ist eben als Norm im Sinne von Artikel 6 Absatz 3 zu verstehen und füllt diese Öffnungsklausel aus. Das, was da passiert, dass dann nämlich die Erkenntnisse aus der Videoüberwachung in den Prozess eingeführt werden, das ist eine Datenverarbeitung. Ja? Und dafür brauchen wir eine Grundlage und da haben wir den 6.1e. Da geht es dann um die Frage Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse. Und das passt. Das ist das, was die Zivilgerichte machen. Ich hatte von Anfang an ein Störgefühl, deswegen habe ich da auch noch mal ein bisschen recherchiert und noch mal mir selbst klar gemacht. Ich hatte immer ein bisschen Schwierigkeiten, das, was Gerichte tun, und zwar nicht, was Gerichtsverwaltung tut, das fällt auf jeden Fall unter die Datenschutzgrundverordnung, aber auch die richterliche Tätigkeit an sich, ob das was ist, was unter die Datenschutzgrundverordnung fällt. Und hatte mir nochmal die Kommentarliteratur angeschaut. Geregelt ist das im Artikel 2, Absatz 2, Buchstabe A, Datenschutzgrundverordnung. Ist das etwas, was überhaupt europäisch reguliert ist? Und da sagt die Datenschutzgrundverordnung, diese Verordnung findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt. Und wenn man sich das nochmal ein bisschen näher anschaut, auch dazu gibt es inzwischen rechtsprechendes EuGH, dann wird man sagen müssen, ja doch, auch die gerichtliche Tätigkeit unterfällt dem Anwendungsbereich des Unionsrechts, insbesondere in den Fällen, wo die EU Vorgaben für Datenverarbeitung durch hoheitliche Stellen schafft und das mit Tätigkeiten zusammenhängt, die eben in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen. Und das haben wir bei gerichtlicher Tätigkeit, die sich eben dann auch in der Anwendung und Umsetzung des europäischen Rechts bewegt. Also passt alles, unterfällt der Datenschutzgrundverordnung und dann sind wir beim Artikel 6.1e und im Prinzip haben wir eine Grundlage, nämlich dann in Verbindung mit 286 ZPO, eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Und stehen vor der Frage, die du angedeutet hast, dürfen wir denn jetzt gerichtlich verwerten, wenn die Informationsgewinnung ja offensichtlich rechtswidrig war? Und das finde ich auch geradezu schulmäßig, wie der BGH dann weiter denkt und sagt, naja, da gibt es keine zwingende Konsequenz der Unzulässigkeit der Informationsgewinnung. Also das kann möglicherweise verwertet werden.
Das aber ist nicht der, in das allen ist Fällen. Der, wenn ich mal kurz einhaken darf an der Stelle, dass der Clou jetzt, dass es dann am Ende eigentlich gar keinen Unterschied macht, dass das europäische Recht, also das DSGVO anwendbar ist, weil das ist wieder 286 ZPO und deutsche Grundrechte, eine Grundrechtsabwägung, ist das wieder pur, nicht? Hm?
Ja, so ist es. Und dann ist der BGH eben wacker dabei und schaut sich an, worum geht's denn bei der gerichtlichen Verwertung? Welche Kollision haben wir denn da? Und da haben wir auf der einen Seite das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Mieter und Untermieter, ob jetzt legal oder nicht, die natürlich bei einer Verwertung vor Gericht dieser Videoaufnahmen nochmal beeinträchtigt werden. Und auf der anderen Seite haben wir rechtlich geschützte Interessen, wie zum Beispiel das Rechtsstaatsprinzip, die Notwendigkeit, eine wirksame Rechtspflege stattfinden zu lassen und solche Aspekte wie den 103 Absatz 1 Grundgesetz, also das Recht auf rechtliches Gehör, was ja eingeschränkt wird, wenn dem Vermieter gesagt wird, ja, du hast da was vorgetragen, du hättest da ein paar Aufnahmen gemacht, um zu beweisen, dass da illegal untervermietet würde. Das schauen wir uns aber gar nicht an, weil die Videoüberwachung schon rechtswidrig war. Das kann ja was mit dem rechtlichen Gehör und dem Umfang dieses rechtlichen Gehörs zu tun haben. Und da muss eine Abwägung stattfinden. Und das macht der BGH aus meiner Sicht auch wieder jedenfalls vertretbar, dass er sagt, im Ergebnis fällt diese Abwägung zugunsten der Mieter/Untermieter aus, die jetzt nicht die Videoüberwachung selbst, aber die gerichtliche Verwertung der rechtswidrigen Videoüberwachung, das würde die Beklagten, also in dem Fall die Mieter, verletzen in ihrem Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13, ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht und auch ihr Datenschutzrecht, informationelle Selbstbestimmung. Und das sei jetzt hier in diesem Fall höher zu veranschlagen als die gegenläufigen Positionen, insbesondere die Frage, findet dann eigentlich der Vermieter noch ausreichendes rechtliches Gehör und wie sieht denn das aus mit der Verpflichtung des Staates, tatsächlich auch eine funktionierende Gerichtsbarkeit für diese Rechtsstreitigkeiten zur Verfügung zu stellen. Insgesamt, glaube ich, durchaus interessant, sich nochmal die Zusammenhänge auch zwischen nationalem Recht, europäischem Recht klarzumachen und insoweit nicht überraschend, aber ausführlich und lehrreich.
So kommt es dann letztlich zu einer Entscheidung, nur für diejenigen, die da vielleicht noch nicht so oft Berührung hatten. Es kommt dann letztlich zu einer Entscheidung aufgrund eines falschen Sachverhalts, weil das Gericht weist dann ja die Räumungsklage ab, weil es nach den Beweisen, die es hat und die es verwerten darf, nicht davon ausgehen kann, dass es dort eine unberechtigte Untervermietung gegeben hat. Eine solche Entscheidung aufgrund eines falschen Sachverhalts ist das, wo es das so das Rechtsstaatsprinzip in der Abwägung ins Spiel kommt. Aber das wird hingenommen, weil hier halt so der BGH, und das ist sicherlich gut nachzuvollziehen, sagt, also da wiegt doch, ich glaube, da spielt es eine große Rolle, dass man in die Wohnung hat reinschauen können in der Argumentation, ja, auch ja, nicht. Also dass man hier doch einen schon etwas tieferen Eingriff hat auch in die Grundrechte der betroffenen Personen, die dann einen Monat lang beobachtet wurden und wo ja dann, das gehört dann auch zu dieser Rechtsprechung dazu, wo dann ja der Umstand, dass dann diese Videos vor Gericht vorgespielt werden, ja noch einmal die Eingriffe auch vertiefen. Das ist ja, ja auch dann noch mal, steckt noch so in dieser Logik dieser Abwägungsrechtsprechung drin. Es ist relativ selten, dass die Abwägung zu Lasten der Beweisverwertung ausgeht, wenn man die Rechtsprechung so kennt. Aber hier dann mal geschehen, im Ergebnis letztlich unbeeinflusst von der DSGVO. Also wenn man das BGH-Urteil liest, dann ist man eigentlich, wüsste man jetzt nicht, dass der BGH den Fall anders entschieden hätte, wenn es die DSGVO nicht gäbe, sondern die Argumentation, die hier ist, die würde auch ohne die DSGVO 1:1 so aufgehen. Deswegen so vereinzelte Kommentierungen, die ich gesehen habe, es sei nach der DSGVO nicht zulässig, rechtswidrige Videoaufnahmen zu verwerten, die sind in zweierlei Hinsicht falsch. Erstens steht das nun mal definitiv so nicht so da drin, also es ist eine Abwägungsfrage. Und zweitens, an der entscheidenden Stelle stützt sich die Entscheidung gerade nicht auf die DSGVO.
Super spannend. Finde ich aber, wie gesagt, ein ansprechendes Niveau, das der BGH dort hat. Und das führt auch tatsächlich weiter. Interessant ist, wie sie mit der Wiederklage umgehen. Das ist aus meiner Sicht geradezu ein Lehrstück dafür, wie sich nationales und europäisches Recht unterscheiden. Es gab ja die Wiederklage der Mieterin, die gesagt hat, da die Überwachung war rechtswidrig und hat mich in meinen Persönlichkeitsrechten verletzt. Und da wurde die stolze Schadensersatzsumme von 10.000 Euro aufgerufen, was auch die Vorinstanzen nicht nachvollziehen konnten. Der BGH kümmert sich um die Frage, jetzt muss man wieder dazu sagen, auf Basis des nationalen deutschen allgemeinen Persönlichkeitsrechts von 2017 und macht lauter Sachen, die, wie uns der Europäische Gerichtshof zu Artikel 82 inzwischen mehrfach erzählt hat, nach europäischem Recht so nicht zulässig wären. Was erzählt der BGH? Insofern kann man auch erkennen, dass sich die Rechtsprechung tatsächlich auch verändert mit der Datenschutzgrundverordnung. Was sagt der BGH? Er sagt, na ja, Also bei der Frage, wie tief war, ist denn jetzt der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte? Das war jetzt kein Eingriff in den Kern der Persönlichkeit. Ja, Tür aufmachen und irgendwie im Schlafanzug rumstehen oder mit jemandem rausgehen oder böse gucken, das sind doch eher Äußerlichkeiten. Das trifft, die Videoüberwachung war jetzt also nicht im Schlafzimmer, sondern eher auf dem Flur. Eine Überlegung, wo der EuGH uns mehrfach gesagt hat, das geht nicht um die Frage, ob da irgendwas erheblich ist oder besonders wehtut. Das kann man nachher immer noch sich anschauen, wenn es um die Höhe der Entschädigung geht. Das könnte nicht sozusagen schon vorneweg gewichten. Auch die Idee des BGH zu sagen, na ja, das Verschulden ging über Fahrlässigkeit nicht hinaus. Also das haben die nicht so richtig im Blick gehabt, die haben nicht absichtlich jetzt in die Persönlichkeitsrechte eingegriffen. Da würde auch der EuGH sagen, ja, Fahrlässigkeit reicht doch, was wollt ihr denn? Das ist jetzt kein Grund, den Anspruch aus 82 irgendwie runter zu werten. Und noch schöner, BGH macht weiter, es sei ja jetzt nicht ohne jeden nachvollziehbaren Anlass geschehen, dass dort Videoüberwachung durchgeführt wurde. Also jetzt haben sie noch Verständnis für den Schädiger. Ja, weiß ich nicht, ob man das haben muss. Und schließlich eine sehr deutsche Überlegung, dass sich doch bitteschön die Mieterin darüber freuen sollte. Sie hätte doch eine gewisse Genugtuung schon dadurch, dass die Rechtswidrigkeit der Videoüberwachung und Aufzeichnung festgestellt worden sei. So nach dem Motto, freu dich doch, dass du jetzt gerichtlich bescheinigt bekommst, dass die rechtswidrig war und dass das also auch eine Verletzung deiner Rechte war, dass man das jetzt noch entschädigen muss, das ist doch gar nicht mehr notwendig, weil du dich schon so über das Diktum der Rechtswidrigkeit freust, lieber Geschädigter. Das sind, glaube ich, Argumentationen, bei denen der EuGH nicht unbedingt mitgegangen wäre. Aber es ging ja eben auch um das nationale allgemeine Persönlichkeitsrecht und nicht um den Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung.
Genau, der 82, der spielt ja hier noch keine Rolle, weil es den noch nicht gab, aber es ist immer lustig zu sehen, wenn dann in einem so einem Fall ein Gericht einmal in die eine Richtung argumentieren muss, um zu sagen, wie schwerwiegend doch der Eingriff ist, und dann auf einmal, wenn es um was anderes geht, nämlich aber eigentlich auch wieder um selbe, nämlich um das Schmerzensgeld in der Wiederklage, dann in die andere Richtung. Ja, das ist sicherlich, also an dieser Stelle würde die DSGVO einen Unterschied machen, wäre sie schon anwendbar gewesen 2017. Damit, lieber Stefan, sind wir für heute zum Ende, können unseren Zuhörerinnen und Zuhörern herzlich danken, dass sie uns bis hierhin gefolgt sind und dem Podcast verfolgt
haben, was wir taten, genau.
Und dürfen sagen, bis zum nächsten Mal.
Alles Gute, tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.